Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Es sind Herbstferien. Viele von euch sind wahrscheinlich gerade in den Urlaub gefahren oder geflogen oder legen zu Hause die Füße hoch. Wie dem auch sei, das ist die perfekte Gelegenheit, bei unserem Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel, dem Podcast, zuzuhören. Ich bin Teve Schäfer, Redakteur bei den Ruhrnachrichten in Castrop-Rauxel und habe heute zwei Hauptthemen für euch vorbereitet. Als erstes habe ich Fabian Hollenhorst zu Gast. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, warum Hammer im Westring Center schließt und was mit dem Westring Center überhaupt passiert. Fabian hat eine Chronik darüber geschrieben, was das Westring Center überhaupt ist, wie es sich entwickelt hat und wir überlegen zusammen, was da jetzt passieren könnte. Außerdem habe ich mit Johannes Wenzel gesprochen. Der Kollege hat sich mit dem Tintenfischpilz auseinandergesetzt. Das ist ein Pilz, der ganz merkwürdig aussieht und merkwürdig riecht und er ist in Castrop-Rauxel auf der Rennwiese gesichtet worden. Ich frage Johannes, was es damit auf sich hat und er hat für uns mal getestet, wie das Ding denn in Wirklichkeit nun riecht. Wer das alles wissen möchte, der sollte auf jeden Fall dranbleiben, aber jetzt geht's erstmal los, wie gewohnt, mit den Kurznachrichten. Ausgezeichnet. Dr. Ralf Jochen Kuhlmann ist Chefarzt der Neurologie am Evangelischen Krankenhaus Castrop-Rauxel. Er wurde vom Magazin Stern in die Ärzteliste 2025-26 aufgenommen. Damit zählt er zu den besten regionalen Fachärzten im Ruhrgebiet. Der Neurologe leitet am EVK die zertifizierte Stroke Unit, die auf Schlaganfälle, Parkinson und Multiple Sklerose spezialisiert ist. Grundlage der Auszeichnung sind Fach- und Patientenempfehlungen sowie wissenschaftliche Nachweise. Der Evangelische Verbund Augusta Ruhr, zu dem das EVK gehört, stellt insgesamt 5 prämierte Chefärzte in der aktuellen Liste. Diebstahl. In Castrop-Rauxel gab es zuletzt mehrere Taschendiebstähle. Vor allem ältere Menschen sind betroffen. Am 2. Oktober wurde eine 90-Jährige im Kaufland am Widomer Platz bestohlen und am Infopunkt traf sie nicht nur auf Polizisten, die die Anzeige aufnahmen, sondern auch auf 2 weitere Seniorinnen, die bestohlen wurden. Kurz darauf traf es eine 85-Jährige in einem Linienbus, die davor ebenfalls bei Kaufland einkaufen war und zuvor Geld abgehoben hatte. Im Portemonnaie mit 185 Euro verschwand, nachdem sich 2 fremde Frauen neben ihren Rollator gestellt hatten im Bus. Seitdem lebt die Seniorin in Angst. Auch weitere Betroffene meldeten ähnliche Vorfälle bei Facebook, häufig in Supermärkten oder in Bussen. Die Polizei Recklinghausen appelliert deshalb an alle Bürgerinnen und Bürger, Hand- und Umhängetaschen stets verschlossen und nah am Körper zu tragen. Im vergangenen Jahr wurden in Castrop-Rauxel 188 Taschendiebstähle angezeigt. Abstellplatz. Das Ehepaar Katharina und Philipp Klostermann will in Mecklinde 68 neue Abstellplätze für Wohnmobile schaffen. Auf einem rund 3400 Quadratmeter großen Gelände an der Stahlbaustraße soll eine geschotterte Fläche entstehen, mit Toranlage und eigener Zufahrt. Der Bauantrag ist gestellt, jetzt wartet das Paar auf die Genehmigung. Zum Hintergrund, 250 Abstellplätze für Camper sind ja letztens weggefallen, als die Familie Maris, die einen Abstellplatz an der Bladenhorster Straße betreibt, die Kündigung verschicken musste. An deren Stelle an der Bladenhorster Straße soll nämlich ein Wohnbaugebiet entstehen und zum Jahresende müssen die Camper da weg sein. Anfang 2026 hofft das Ehepaar Katharina und Philipp Klostermann eröffnen zu können, wenn die Genehmigung dann vorliegt, unter dem Namen Katharinas Stellplatzvermietung. Graffiti. An der A2-Unterführung an der Emscher Straße ist erneut ein rechtsextremer Schriftzug entdeckt worden. Das Wort Remigration gilt in rechten Kreisen als Parole für die Abschiebung von Menschen mit Migrationshintergrund. Die Stadt hat nach dem Hinweis eines Bürgers sofort den EUV-Stadtbetrieb mit der Entfernung beauftragt und die Polizei eingeschaltet. Erst vor einer Woche war am Berliner Platz eine ähnliche Schmiererei beseitigt worden. Bürgerinnen und Bürger können solche Funde über den Mängelmelder der Stadt oder über die KAS-App melden. Mittelalter. Am kommenden Wochenende, dem 18. und 19. Oktober, verwandelt sich der Castroper Marktplatz wieder in ein mittelalterliches Dorf. Ritter, Gaukler und Musiker sorgen für ein buntes Programm mit Schaukämpfen, Handwerkskunst, Tavernen und Feuershow. Der Eintritt ist frei. Samstag startet das Spektakel um 11 Uhr, offizielle Eröffnung ist um 17 Uhr. Die Feuershow folgt um 21 Uhr. Auch am Sonntag gibt es Programm bis in den frühen Abend. Wegen Sperrungen in der Innenstadt wird empfohlen, im Parkhaus am Widomer Platz zu parken. Veranstalter sind Stadtmarketing, Kass Konzept, Sündenfrei und die Stadtwerke. Und zum Abschluss der Kurznachrichten hören wir einmal den Bürgermeister dazu.
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Villa Castorpe, am 18. 19. Oktober feiern wir ein großes Mittelalterfest hier im Herzen der Stadt Castrop-Rauxel. Also kommt vorbei zu Kinderspielen, zu Speis und Trank, zu Attraktionen, zu Schwertkämpfen, zum Fakir und zur Feuershow. Alle sind herzlich eingeladen am 18. 19. Oktober.
Leben im Westring Center lautete die Überschrift eines Artikels von meinem Kollegen Fabian Hollenhorst, den ich jetzt im Studio begrüßen darf. Hallo Fabian.
Teve, hi. Ja, ein Hammer kann man sagen, denn der Hammer-Fachmarkt schließt. Leider Gottes, aber da sind wir in Castrop-Rauxel nicht alleine mit, denn der Dachkonzern, der die Hammerfachmärkte betreibt, hat schon vor ein paar Monaten Insolvenz beantragt und dann wusste man erst nicht, wie es weitergeht. Erstmal sollte alles weiterlaufen, so war es auch. Jetzt gibt es eine neue Eigentümergruppe, eine Investorengruppe, die dann eine vielsagende Pressemitteilung ins Rennen geworfen hat vor einigen Tagen, in der sie geschrieben hat, dass man 1200 Arbeitsplätze erhalten wird. Das klingt erstmal positiv, wenn du aber weißt, dass die ganze Gruppe 3600 oder 3800 Mitarbeiter sogar hat, dann klingt das schon nicht mehr so schön, denn das heißt ja auch, dass 2000 plus Jobs wegfallen und die fallen in Castrop-Rauxel weg, denn die Filiale wird auch als eine von vielen geschlossen.
Das ist ja eine Kunst von Presseleuten, das so zu formulieren, dass es dann wie ein Erfolg klingt, aber in dem Fall...
Bei uns ja nicht, aber gerade wenn man halt im Unternehmenskommunikationsbereich so arbeitet, dann ist es, natürlich ist das dann dein Job, das zu tun.
Und am Westring Center gibt es dadurch einen großen Leerstand, ne? Was ist denn das Westring Center überhaupt?
Ich habe mich mal ein bisschen mit dem Westring Center beschäftigt, weil 1998 waren wir beide noch nicht in Castrop-Rauxel, sondern noch ich jedenfalls relativ jung. Und 1998 hat das Westring Center aber Eröffnung gefeiert. Das bildete sich um das Gartencenter Augsburg herum und über die Jahre gab es dann immer Ansiedlungen in einem schon Fachmarktbereich, kann man sagen. Heute gibt es auch immer noch im Einzelhandelskonzept der Stadt Castrop-Rauxel die Prämisse, dort darf sich nichts ansiedeln, was man eigentlich in Innenstädten wiederfindet. Also da dürfte jetzt kein H&M eröffnen, sondern es müssen zum Beispiel ein Baumarkt oder eben wie der Hammer-Fachmarkt so ein Einrichtungsgewerbe, ein Getränkemarkt ist ja dort auch mit Getränke Hoffmann. Solche Läden sind dort willkommen, laut städtischem Einzelhandelskonzept. Aber das große Problem ist, dass seit 1998 gibt es das Westring Center, bis heute ist es immer noch nicht komplett bebaut. Also es gibt dort noch freie Flächen, drei Flächen, die noch gar nicht bebaut sind. Jetzt bald dann wieder ein Leerstand mit dem Hammermarkt, der erst 2016 gebaut wurde.
Irgendwie 10.000 Quadratmeter Fläche hat man da insgesamt.
Ja, das ist riesig. Es gibt 700 Parkplätze. Das ist eigentlich ein Mekka für große Geschäfte, die halt auch Fläche brauchen, wie zum Beispiel einen Baumarkt. Und das zweite Thema ist mit dem Rückzug von Hammer. Das ist das letzte Unternehmen, was so in die Baumarktbranche reingeht aktuell. Der T-Docs, den gibt's ja noch, aber der hat aktuell geschlossen.
Erstens. Und das zweite?
Der Hage-Baumarkt ist abgebrannt.
Richtig.
Genau, also bei T-Docs hat es auch gebrannt, aber zum Glück nicht komplett abgebrannt, aber der muss halt auch aufwendig renoviert werden, hast du ja geschrieben.
Da habe ich mit dem zuständigen Sprecher drüber gesprochen und der sagte, dass sie jetzt erstmal die Schäden nochmal richtig begutachten müssen und dann Aufträge an Unternehmen vergeben müssen, damit die das sanieren und dann muss man den Laden komplett nochmal neu einrichten und umgestalten und dann kann man irgendwann wieder für die Kunden eröffnen. Da müssen wir jetzt also nicht in den nächsten Monaten wahrscheinlich mit rechnen.
Das heißt, die Lücke ist riesig. Hellweg baut nicht, hat eine Fläche in Castrop-Rauxel im Bereich Siemensstraße. Ist da das zweite große Fachmarktzentrum, was wir in der Stadt haben. Es gibt eins Westring Center und eins an Siemensstraße. Und prinzipiell, das steht auch im Einzelhandelskonzept, könnte man sich auch an beiden Standorten einen Baumarkt vorstellen. Es wäre jetzt nur mal wichtig, dass wir irgendwann mal einen bauen wieder, weil die Wege zu den nächsten Baumärkten sind lang. Ich fand immer Hammer und auch T-Docs, die können das ein bisschen auffangen. Da kriegt man nicht alles, da kriegst du jetzt vielleicht keine Küchenplatte, die du dir mal eben zurecht sägen lassen willst, das kriegt man dann wirklich in einem Baumarkt. Aber die Fläche ist dafür ja da. Warum sich da nichts ansiedelt, das ist jetzt auch unsere Aufgabe, das mal in den nächsten Wochen und Monaten zu beleuchten. Wir sind da hinterher. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen die Chronik gemacht. Ich habe heute mit vielen Leuten gesprochen und diese Thematik würde ich jetzt hier gerne auch mit in den Podcast nehmen. Ist es überhaupt noch zeitgemäß, dass sich im Westring Center, wo du 700 Parkplätze hast, dass sich da etwas wie ein Bekleidungsgeschäft nicht ansiedeln darf, dass das nur in die Altstadt darf? Also ist die Altstadt überhaupt noch so relevant als Zentrum, dass wir das komplett ausschließen müssen? Oder schließen wir dann nicht eher Unternehmen aus, die vielleicht sagen, auch 700 Parkplätze direkt vor der Tür, da eröffne ich doch jetzt mal meinen großen neuen Bekleidungsstore?
Eigentlich könnte man das denken. Ne? Der Trend geht ja schon dahin, dass du mit einer Fahrt, die Leute haben relativ wenig Zeit irgendwie heutzutage, dann möglichst viele Geschäfte auf einmal erreichen willst. Ne? Deswegen gibt es ja Ruhrpark und sonstige Großeinkaufszentren. Und wenn man so eine Fläche hat in Castrop-Rauxel und dann sagt, ja, man darf aber da keine Lebensmittelgeschäfte und Bekleidungsgeschäfte ansiedeln, wofür man ja am ehesten noch den stationären Handel vielleicht ansteuert, kann ich mir auch schwierig vorstellen. Jetzt hast du angekündigt, du hast schon mit ein paar Leuten gesprochen. Darf ich fragen, mit wem und was sie gesagt haben?
Genau, vielleicht ganz kurz nochmal zum Thema Lebensmittelhandel. Es gibt ja einen Aldi, einen sehr modernen auch, die haben ganz, ganz neu gebaut da Ende der 2010er Jahre. Aber es gab Anfang der 2000er tatsächlich eine große Debatte, ob sich da überhaupt Lebensmittelgeschäft ansiedeln sollte. Mit dem Hinweis, wir haben ja unter anderem Kaufland in der Castroper Altstadt, da sollen die Leute doch hinfahren, um in die Altstadt zu kommen. Heute, glaube ich, würden wir diese Debatte niemals mehr führen, weil man sagen würde, natürlich soll da ein Lebensmittelgeschäft sein. Da gibt es ja auch noch einen Lidl, ne, und da gibt es jetzt, wie gesagt, diesen Aldi. Natürlich muss da ein Lebensmittelgeschäft hin. So können sich Debatten aber auch ändern. Und wir wollen ja einfach auch nur mal zum Nachdenken anregen, ob das eine Möglichkeit ist. Denn die Person, mit denen ich gesprochen habe, das war Jens Langsiepen, der Geschäftsführer der städtischen Wirtschaftsförderung, Wirtschaft und Marketing heißen die ja, der sieht das ein bisschen anders. Denn der sagt schon, dass die Altstadt weiter Priorität haben muss, dass wir schreiben das ja auch immer, ne? Wenn in der Altstadt was schließt, tut doch mal was für die Altstadt. So, und das wäre eine Rolle rückwärts, die Stadt machen würde, wenn sie sagen würde, lass uns alles öffnen fürs Westring Center. Das wäre natürlich ein Signal, dass man die Altstadt eher aufgeben würde. Und das will er nicht. Er sagt, wir brauchen relevanten Einzelhandel dort. Aber er lässt sich auch gerne überzeugen. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, was Jens Langsiepen machen würde.
Entschuldigung, aber nur weil ich H&M im Westring Center öffne, gebe ich ja noch nicht die Altstadt aus. Das schließt sich ja eigentlich auch nicht aus.
Ja, du musst nur sehen, was würde dann so jemand wie Jens Reiter zum Beispiel, ne, also wirklich ein inhabergeführtes Geschäft, was würde der vielleicht davon halten? Der findet das vielleicht gut, wenn ein H&M in der Nähe ist, weil der jetzt auch ein bisschen andere Ware hat als ein H&M, aber wenn dann Leute da neben ihrem Besuch bei Getränke Hoffmann nochmal eben ein paar Kleidungsstücke kaufen, vielleicht findet der das nicht so gut, dass dann die Leute dafür nicht mehr in die Altstadt kommen müssen, in Anführungszeichen. Sie müssen es ja, wenn sie das wollen. Dass sie aber auch dafür vielleicht eher zum Ruhrpark fahren oder in den Indupark oder woanders sind.
Vielleicht gar nicht mehr nach Castrop-Rauxel.
So, das ist das Problem, das man hat. Und Jens Langsiepen meinte aber auch, er lässt sich auch gerne anders überzeugen, wenn es Argumente gibt. Deswegen frage ich mich ja, wie würde er reagieren, wenn H&M einfach irgendein großer Decathlon oder was auch immer, wenn die sagen würden, wir wollen da einen Riesenstore eröffnen. Würde die Stadt Castrop-Rauxel nein sagen? Ich weiß es nicht, weil es ist natürlich auch Gewerbeeinnahmen, die man dadurch generiert und sonstiges. Genau, und der zweite, mit dem ich gesprochen habe, ist Daniel Molleusch, SPD-Fraktionschef, denn die SPD und die Grünen waren unter anderem in den frühen 2000ern gegen eine Lebensmittelansiedlung am Westring und haben da gestritten. Die CDU war immer dafür und es gab dann auch einen Rechtsstreit, den die Stadt Castrop-Rauxel sang- und klanglos verloren hat, also dort zu verbieten, Lebensmittel anzubieten. Aha. Also man hat sich außergerichtlich geeinigt, aber ich glaube, die Stadt Castrop-Rauxel hatte keine guten Chancen, sagen wir mal so. Er sieht das ähnlich wie Jens Langsiepen. Ich will jetzt noch natürlich mit anderen sprechen. Ich werde Michael Breilmann gleich mal anrufen, leider jetzt zur Aufnahme noch nicht erreicht. Und mal gucken, was so die CDU-Perspektive ist. Ich werde aber auch nochmal bei Kass-Konzept anfragen, die ja sicherlich ein Interesse haben, hier die Altstadt voranzubringen. Aber alle, mit denen ich gesprochen habe, die waren jetzt erstmal nicht, das muss so sein, weil das immer so war, sondern die haben die Altstadt hier im Herzen, das finde ich erstmal super. Ich habe die auch im Herzen und in den letzten Jahren sehr ins Herz geschlossen. Ich weiß nur, dass eine gut erreichbare ein gut erreichbares Zentrum mit Parkplätzen sehr, sehr willkommen ist für Menschen wie dich und mich, die nach der Arbeit vielleicht nochmal schnell irgendwo reinhuschen wollen.
Das stimmt. Wie könnte man denn außer jetzt zum Beispiel noch einen Baumarkt oder ein Bekleidungsgeschäft oder so diese Flächen sonst noch nutzen?
Ja, das ist die Frage, die ich mir ehrlich gesagt auch stelle. Was braucht so ein Fachmarktzentrum eigentlich? Es gibt ja zum Beispiel an der Siemensstraße ist noch Mediamarkt. Das heißt aber, dass sich am Westring wahrscheinlich eher dann kein Mediamarkt oder ein Saturn, die gehören ja auch zusammen, das wird sich da nicht ansiedeln. Aber das ist das, was Typisches, was es da ist. Es gibt auch einen Matratzenladen, aber vielleicht noch etwas in die Möbelrichtung, ne? Gab es dort auch schon mal früher. Man hat mit Gartencenter Augsburg wirklich etwas, auch ein Flaggschiff, das man immer wieder gerne besucht, wo man auch sehr viel bekommt. Aber man muss die angesiedelten Unternehmen natürlich auch weiter unterstützen. Und wenn der Hammerfachmarkt wegzieht, ist das natürlich auch, also damals wurde das ein bisschen als Frequenzbringer verkauft, Mitte der 2010er, dass der Hammermarkt sich dort ansiedelt und er bringt Frequenz. Mhm. Diese Frequenz geht natürlich dann auch wieder weg. Und deswegen muss man da jetzt, glaube ich, schnell eine Lösung finden. Was sich genau da ansiedeln kann. Also eigentlich darf sich alles ansiedeln, was jetzt nicht Bekleidung ist, so in die Richtung. Da ist ja auch ein Rossmann neben dem Aldi, also da findest du schon gute Sachen. Ich habe keine Idee und ich glaube, es stand auch noch kein Unternehmen da Schlange, denn die Sachen, die Flächen sind bei ImmoScout und anderen Portalen sind die inseriert. Also die kannst du erwerben, wenn du Lust hast.
Meinst du die Schließung von Hammer? Die Insolvenz wird jetzt nochmal so ein Startsignal, um da jetzt nochmal was Neues zu schaffen? Oder hast du eher so die Befürchtung, vielleicht steht der Laden dann doch eher leer und das wird eher eine negative Tendenz bekommen jetzt?
Der Vorteil an der Hammer-Filiale ist, sie ist relativ modern noch, also 2016 gebaut, glaube ich. Sieht echt hübsch aus, natürlich auch so ein bisschen auf die Bedürfnisse von Hammer ausgelegt, ne? Also ich glaube für einen richtigen Baumarkt ein Tick zu klein, für etwas Spezifischeres, da ist zum Beispiel auch ein Fachmarkt für Reitbekleidung, dafür wäre der glaube ich zu groß, diese Fläche, also für so eine Nische oder einen Spezialisten, der Hammermarkt ist genau dazwischen. Mhm. Und genau, man müsste da halt, ich glaube, der ist auch ein bisschen in Rot gestaltet, also den Unternehmensfarben. Ich weiß gar nicht, ob das in Stein gemeißelt ist da, aber man bräuchte halt was sich dort dann einfügen könnte. Am besten natürlich was auch in die Richtung geht, wie Hammer.
Was ist denn nochmal mit Hellweg? Wie ist da der Stand?
Genau, Hellweg-Siemensstraße haben bekräftigt, es gab ja die Schocknachricht, dass ich glaube 7 Hellweg-Baumärkte schließen und die Castrop-Rauxel hatten da natürlich berechtigt Sorge, dass der in Castrop-Rauxel dann erst gar nicht gebaut wird. Hellweg hat das dementiert, wir haben darüber auch geschrieben, die haben gesagt, nein, Castrop-Rauxel soll weiter gebaut werden. Seitdem hört man nichts mehr.
Und noch eine andere Fläche, die interessant ist, Hage-Baumarkt. Riesenfläche, leider abgebrannt und abgerissen. Was passiert da jetzt nochmal?
Genau, da stehen Autos von Automobile Damas da gegenüber. Die stehen da, werden präsentiert, werden da verkauft.
Haben die schon aufgemacht?
Die haben schon aufgemacht, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Dauerlösung ist. Ich glaube, es ist jetzt erstmal eine Lösung, dass da nicht einfach eine Brachfläche ist, weil Hagebaumarkt oder der Eigentümer schon gesagt hat, wir wollen da nicht mehr. Hagebaumarkt ist ja auch ein bisschen so ein Franchise-Unternehmen, kann man sich vorstellen. Das heißt, du kannst dorthin gehen, sagen, ich möchte einen Hagebaumarkt eröffnen und dann bieten die Strukturen, schwierige Wörter, und du kannst quasi deren Dach und deren Logistik und alles drumherum verwenden, aber du bist der Eigentümer dieses Baumarktes. Es gibt halt keinen, der dafür Hagebaumarkt sagt, ich möchte das gerne machen. Aber es gibt ja auch noch andere Baumärkte. Also ich sag mal, wenn wir jetzt vom Westring Center sprechen, der nächste Obi ist dann, glaube ich, in Datteln. Da fahren viele Castrop-Rauxler hin, ärgern sich immer, weil sie über die 235 müssen. Und vom Westring ist das eine halbe Weltreise. Mhm. So, ich bin nicht bei Obi angestellt. Es gibt noch viele andere Baumärkte, aber warum nicht? Und warum vielleicht auch nicht neu bauen? Es gibt ja die Flächen noch am Westring.
Ja, vor allem, also wie viele Autos stehen denn da? Also diese Fläche ist ja riesengroß.
Ja, genau. Ich weiß jetzt auch nicht, ich bin da jetzt auch nur vorbeigefahren. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die das da aufteilen, aber so ist erstmal die Nutzung. Ich glaube, sie ist auch erstmal nur vorübergehend. Das ist jetzt kein festes Nutzungskonzept. Und ich weiß, dass es dort auch Bebauungspläne geben soll, dass die Politik auch sagt, wir wollen da was bauen. Aber erstmal, solange da kein Interessent ist, stehen da Autos.
Wir werden es auf jeden Fall weiter im Blick behalten, das Westring Center, genauso wie wir die Altstadt, die wir direkt vor der Nase haben, auch immer im Blick behalten und da immer über Schließungen und Eröffnungen fröhlich berichten, genauso wie in Ickern, wo ja auch in der Geschäftswelt einiges los ist. Wer das alles mitbekommen möchte, der sollte auf jeden Fall mal bei uns auf der Seite vorbeischauen und gegebenenfalls ein Abo abschließen, das es gerade für 1 Euro bis zum Jahresende gibt. Richtig?
Sehr gut, Hewe. Hast du perfekt aufgesagt.
Okay, dann würde ich dich wieder an deinen Schreibtisch entlassen, Fabian. Vielen Dank, dass du mit mir über den Westring gesprochen hast.
Danke, Hewe. Tschüss.
Ciao. Rote Tentakeln hat die Pflanze, die Johannes Wenzel gesichtet hat, auf der Rennwiese in Castrop-Rauxel. Johannes, was ist da los?
Ja, da kann ich schon direkt die allererste Korrektur vornehmen, lieber Tewe. Und zwar habe ich keine Pflanze gefunden. Und also, beziehungsweise weder habe ich die gefunden, noch handelt es sich dabei um eine Pflanze, sondern eine Leserin hat uns 2 Fotos zugeschickt von einem sonderbaren Pilz, den sie entdeckt hat auf der Rennwiese.
Pilze sind keine Pflanzen?
Pilze sind keine Pflanzen, aber da kommen wir gleich noch zu. Ich mache das jetzt so ein bisschen chronologisch, okay?
Okay.
Und zwar erstmal, es handelt sich um den Tintenfischpilz, den die Leserin da entdeckt hat. Und du hast ihn ja gerade schon ganz richtig beschrieben. Der sieht so ein bisschen skurril aus. Der hat seinen Namen halt eben daher, dass es halt aussieht wie so ein Tentakel oder wie mehrere Tentakel, die da aus dem Boden wachsen. Und ist zwar ein kurioser Anblick, aber gar nicht so ungewöhnlich, wie mir ein Pilzexperte aus Lütgendortmund, mit dem ich gesprochen habe, Stefan Haas, verraten hat. Und von dem habe ich das auch, nämlich, dass Pilze eigentlich gar keine Pflanzen sind. Die sind sogar näher an den Tieren dran.
Ah ja.
So vom biologischen Aufbau her.
Aber hast du schon mal so einen Tintenfischpilz gesehen vorher?
Nee, vorher noch gar nicht. Ursprünglich kommt der auch nicht aus Europa. Der ist ursprünglich aus Australien über Schiffe hierher gekommen. Also ne, da wurden halt dann so Spuren transportiert über den internationalen Handel. Und den gibt's aber halt trotzdem schon ganz, ganz lange in Europa. Anfang des 20. Jahrhunderts muss er sich wohl ausgebreitet haben, beziehungsweise dann auch irgendwann zum ersten Mal hier in Deutschland festgestellt worden sein. Aber bedingt durch den Klimawandel, weil es halt immer wärmer wird und feuchter, fühlt er sich dann halt eben auch noch wohler und breitet sich mehr aus.
Aber wenn ich jetzt über die Rennwiese laufen würde und da würde mir so ein Pilz begegnen, der sieht aus wie ein Tintenfisch, dann würde ich mich auf jeden Fall erstmal erschrecken und dann würde ich mich fragen, ob ich den anfassen kann und so. Ist der gefährlich?
Nee, der ist ungefährlich. Also man braucht es gar nicht erst zu versuchen, den zu essen, weil er ist auch ungenießbar. Aber es geht jetzt auch keine Gefahr von dem aus, in dem Sinne, dass der irgendwie giftig wäre, wenn man da irgendwie versuchen würde, den zu verspeisen oder dass das irgendwie eine Gefahr wäre, den zu berühren oder dergleichen. Also das ist alles ganz harmlos. Das Einzige, was tatsächlich an diesem Pilz ein bisschen unangenehm ist, und da hat er etwas gemein mit der Titanenwurz aus Dortmund, der berühmten Pflanze, die ja jetzt stibitzt wurde aus dem Botanischen Garten. Und zwar, der hat einen ganz, ganz übel riechenden Geruch.
Du hast ihn selber erlebt, ne? Es gibt so ein Video, wo du neben dem Tintenfischpilz sitzt, liegst und auch nicht allzu weit weg. Also so schlimm kannst du eigentlich nicht sein, oder?
Ja gut, ich habe mich dann natürlich auch ein bisschen zusammengerissen. Aber so super angenehm war das natürlich trotzdem nicht.
Dann kannst du den Geruch ja mal beschreiben.
Ja, ist halt ein mieser Mief. So ganz gut in Worte fassen kann ich das eigentlich gar nicht. Es ist jetzt halt nicht so, dass wenn man jetzt einfach da über die Wiese spaziert oder an der Wiese entlang spaziert im anderen Wiese, dann dass einem der da irgendwie dann sofort entgegenströmt, dieser Geruch. Aber klar, wenn man dem dann ein bisschen näher kommt, dann riecht man halt dieses Beißende, das der ausströmt. Und das ist nämlich auch diese Gemeinsamkeit mit der Titanenwurz, weil der Tintenfischpilz, der gibt so einen Geruch ab, der halt den Geruch von toten Tieren, von Kadavern, von Aas imitieren soll. Und damit lockt der Fliegen an, weil ne, das ist ja das, was dann wiederum Fliegen fressen. Und die sammeln dann, wenn sie auf dem Pilz landen, Sporen von dem auf, fliegen weiter und so verteilen sie dann eben diese Sporen, sodass der Pilz sich ausbreiten kann.
Das ist crazy, wie Biologie manchmal funktioniert.
Eigentlich. Ja, definitiv. Und ja, und so wurde mir dann eben auch erklärt, kann es halt durchaus der Fall sein, dass wenn man den halt einmal irgendwo entdeckt, der sich auch durchaus schnell ausbreiten kann. So hat es mir der Herr Haas aus Lütgendortmund erklärt. Aber bisher scheint das jetzt hier in Castrop-Rauxel noch nicht der Fall gewesen zu sein. Denn die Leserin hat uns zwei Fotos geschickt und da ist auch ein großer zeitlicher Abstand zwischen gewesen, von ein paar Monaten. Der eine, den hatte sie im Sommer entdeckt. Da hat sie zum ersten Mal einen fotografiert und jetzt ist halt wieder mal einer aufgetaucht. Das war Anfang diesen Monats, Anfang Oktober.
Aber beide Male an der Rennwiese, ja?
Beide Male an der Rennwiese. Aber wie gesagt, es ist jetzt halt bisher zumindest nicht so gewesen, dass ich jetzt in dieser Zwischenzeit, der da jetzt schon irgendwie komplett ausgebreitet hätte und die ganze Castroper Rennwiese voll mit ja, roten Pilztentakeln gewesen wäre.
Und du hast da noch mit einer Frau gesprochen, die so Pilzführungen quasi anbietet in Dortmund und Umgebung. Die meinte ja auch, dass sie dieses Jahr, glaube ich, noch kein solches Exemplar überhaupt gesehen hätte, richtig?
Ja, ich habe, also das, du beziehst dich wahrscheinlich auf die Ehefrau vom, oder zumindest die Partnerin vom Herrn Haas. Okay. Die machen das gemeinsam und ich habe aber halt nur mit ihm gesprochen und er hat aber eben auch gesagt, genau was du jetzt gerade meintest. Er hat bisher noch nicht irgendwie den Tintenfischpilz in dieser Saison gesehen. Es ist halt aktuell wohl auch irgendwie alles ideal für Pilze und für Pilzwachstum. Deshalb ist er da viel unterwegs mit seinen Touren und Wanderungen, die er anbietet, zusammen mit seiner Partnerin. Aber da ist ihm das bisher noch nicht aufgefallen, da konnte er noch keinen entdecken. Also schon jetzt nicht, also wie gesagt, ne, den gibt's schon länger in Deutschland und das ist jetzt nicht komplett ungewöhnlich, wenn man den entdeckt, aber auch kein ganz alltäglicher Anblick, den wir jetzt hier in Castrop-Rauxel haben.
Du hast jetzt schon zweimal das Stichwort Titanenwurz genannt und vielleicht liegt's auch nur daran, dass ich im Urlaub gewesen bin, aber ich habe von der Geschichte noch nie was gehört. Kannst du das einmal kurz zusammenfassen? Was ist das und was ist passiert damit?
Wie die Titanwurz, das ist ja jetzt quasi eine Geschichte der Dortmunder Kollegen im Grunde genommen, weil da aus dem Botanischen Garten, da wurde jetzt die Knolle von der Titanwurz gestohlen und das Besondere an der ist ja, also das ist ja auch irgendwie so ein Publikumsmagnet, die wird echt? Halt, ja, also die lockt wirklich dann auch viele Leute da in den Botanischen Garten und der Clou bei der Pflanze ist halt, dass die auch mächtig stinken kann, ähnlich wie der Tintenfischpilz. Das macht sie aber nur alle Jubeljahre. Und zwar irgendwie alle 5 bis 6 blüht die und dann wächst da halt die Pflanze zu voller Größe ran. Und dann sondert sie eben auch diesen Aasgeruch ab, genau wie es halt der Tintenfischpilz macht. Und das war wohl für viele da auch so ein kleines Highlight. Aber jetzt ist sie abhanden gekommen. Das Ding, also die Knolle, das ist jetzt der aktuelle Zustand, in dem sie sich befindet. Alleine ist aber auch schon irgendwie 30 Kilo schwer. Mhm. Also das ist jetzt kein kleines Gerät, von dem wir hier sprechen, sondern halt schon wirklich so eine sehr große tropische Pflanze.
Ja, crazy, Ann. Dortmund und Castrop-Rauxel haben ihre eigenen Stinkepflanzen. Johannes Wenzel hat für uns recherchiert, hat seine Nase rangehalten und für uns vollen Einsatz gezeigt. Ich danke dir dafür.
Ja, sehr gerne. Beziehungsweise Stinkepflanze und Stinkepilz.
Danke für die Klarstellung, mein Junge. Ciao.
Bis dann, Tebe.
Das waren unsere zwei Hauptthemen in dieser Woche. Bevor ich euch ins Wochenende und vielleicht auf den Mittelaltermarkt entlasse, habe ich noch einen Lesetipp für euch. Ich habe mich mit der Familie Richter getroffen. Die wohnen in Ickern und haben ihr Haus wieder mal für Halloween geschmückt, wie in den vergangenen Jahren auch. Der Hintergrund ist, dass die Familie Geld sammelt mit diesen Aktionen, um es zu spenden an die Kinderklinik in Datteln und in diesem Jahr auch an den Verein Lenis Garten. Das Ganze hat einen traurigen Hintergrund und zwar hat die Familie vor 15 Jahren ihre Tochter Leonie verloren. Sie starb in der Kinderklinik Datteln im Alter von 3,5 Monaten. Deswegen verbindet die Familie natürlich sehr viel mit dieser Klinik und sie sammeln seit ein paar Jahren jedes Jahr an Halloween Geld für diese Klinik und ja, machen aber auch auf das Thema aufmerksam. Ich habe mit Melanie Richter darüber gesprochen. Wir kannten uns jetzt schon vom Vorjahr und das war der Grund dafür, dass sie sehr ausführlich mit mir darüber gesprochen hat, wie das damals war, ein Kind zu verlieren und wie die Familie damit zu leben gelernt hat. Das ist eine klare Leseempfehlung meinerseits. Das findet ihr genauso wie all unsere anderen Themen auf ruhenachrichten.de/castrop oder in der RN Plus App. Um diesen Text sowie all unsere anderen Angebote zu lesen und zu verfolgen, braucht ihr ein RN Plus Abo. Damit wollen wir euch nicht ärgern, sondern wir finanzieren durch die Einnahmen davon unsere Arbeit als lokale Journalisten in Castrop-Rauxel. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Im Moment gibt es das Abo für 1 Euro bis zum Jahresende. Ich denke, das lohnt sich für jeden, der sich für Castrop-Rauxel interessiert, das mal auszuprobieren. Damit verabschieden wir uns für heute und wünschen ein schönes Wochenende. Glück auf!
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.